bis hier die ersten blauen Spuren auf meinem Bildschirm auftauchen. Und du kannst. Ist ein bisschen eilig heute, was?
Na, ich wollte damit auch dokumentieren, dass wir es tatsächlich jedes Mal drehen.
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe?
Ich google gerade. 225? Ist das richtig? Haben wir Jubiläum?
Ist schon wieder eins.
Ja, hier guckt das, ne? So sieht das bei mir immer aus. Ich mache unsere Seite auf und unser schicker Header hat kein Bild.
Bei mir ja. 225 stimmt aber.
Ja, sehr gut. 225.
So ist es.
Dankeschön. Nee, ist komisch. Das ist eine Safari-Eigenheit. Musst du bei dir mal gucken auf dem Mac, da wird es ähnlich sein. Aber hat nämlich jetzt Max.
Ist das Bild.
Ja, aber wie lange hat das gedauert?
Ja,
vielleicht. Und du rechnest die doch immer extra klein.
Internetanbindung.
Ja, genau. Aber hat nämlich jetzt Max.
Ich gar nicht.
Aber hat nämlich seine vertraute Plattform verlassen.
Hab ich jetzt das gar Max. Nicht.
Also öffentlich zeigt er sich noch mit Windows-PCs.
Ach komm, aber du weißt ja, wie es wirklich
privat.
Ist.
Nein. Und jetzt hat er bestimmt schon probiert, Linux drauf zu installieren.
Nee? Nee, also da ich es nicht nutze selber,
hätte ich dir zugetraut. Nicht.
Und außerdem, im Zweifel ist ja eine Konsole da.
Ja. Ist ja drunter.
Ja. Ist ja alles gut.
Ja.
Ja.
Wie war dein Tag?
Ja, gut. Ich spiele gerade.
Oh, dann spiele ich auch. Warte. Meins heißt Threes. Und deins?
Meins heißt Geocaching Edition von 2048.
Wie?
Ja.
Es gibt
nicht einfach nur
also Zahlen. 2048 ist doch, wenn ich es richtig sehe, im Prinzip das hier, ne? Nur eben mit Zweierpotenzen.
Nee, 2048 ist 2048.
Ja. Ja, aber also ich spiele ja schon seit einigen Wochen. Oh, und
also.
Und tue gar nichts anderes mehr. Ihr hört's. Threes. Geht's auch darum, irgendwie Buchstaben, Zahlen so lange zusammenzuschieben, bis die höchste mögliche Zahl erscheint und dann kriegt man irgendwie Punkte. Und so klingt das, wie ihr es gerade hört hier. Dass solche Geräusche macht dieses blöde Spiel. Und 2048 funktioniert doch aber genauso, oder?
Das weiß ich gar nicht. Ich kenne jetzt nur die Geocaching Edition von die Geocaching Edition, die uns Chris geschickt. Ich glaube, der hat das auch selber gemacht, ne?
Ja, der Heckenländer hat höchst selbst programmiert.
Genau, da gibt es nämlich die Geocaching Edition. Das heißt, man schiebt dort in Zweierpotenzen aufsteigend Begrifflichkeiten wie NA, NM, DNF, plus 1, TFTC, Schnellerfund und so weiter und so fort zusammen. Und das ist in der Tat nett, sehr charmant. Also, es ist zu Anfang verwirrend, weil halt keine Zahlen auf dem Bild schon erscheinen, aber man ist relativ schnell durch den visuellen Eindruck in der Lage, auch hier die richtigen Pärchen zu bilden, um dann so ein bisschen Punkte zu machen. Also mit den Buchstaben sieht das echt lustig aus. Also insbesondere, wenn nachher irgendwie so schneller Fund kommt, was ja relativ klein ist, damit das hier abgebildet werden kann. Aber ja, das ist so für mal eben nebenbei in der Mittagspause selbstverständlich ein schnelles Spiel spielen.
Und wie spielt man das?
Indem man mit den Pfeiltasten einfach hin und her schiebt dann.
Okay.
Das ist in der Tat
NA, NM, DNF.
Ja.
NA, NM, DNF.
Genau.
Nee, funktioniert ein bisschen anders als Threes, wenn ich das hier so sehe.
Mhm. Und ja, das ist irgendwie, also wer noch einen Zeitvertreib sucht, DNF. Ich weiß, Frau Ishtar beispielsweise DNF. Hat ja schon 2048 gemutet, weil da natürlich auch die Highscores dann immer getwittert wurden. Kann man hier übrigens dann auch machen.
Ist schon ein cooles Spiel, fetzt.
Ja, DNF. Aber wie gesagt, so für den kleinen Hunger zwischendurch, glaube ich.
Und irgendwann hat man das voll gemüht, ne? Und dann?
Na, so schnell geht das ja nicht.
Na doch.
Ja, wenn man nicht aufpasst, ja.
Also muss man aber. Ja, man muss aufpassen.
Ist ja ein Spiel. Das ist zum Aufpassen, genau.
Jetzt habe ich mal plus 1 da oben, DNF. Mhm. Die Dosenfischer spielen live vorm Mikrofon.
Das habt ihr euch aber immer schon gewünscht.
Geiles Spiel. Also Herr Heckenländer, das haben Sie ja,
ja
was Sie alles können.
TTF. Ja. Yeah.
Was, also, dass Menschen das können, ne? Dass sie einfach mal so was programmieren. Mhm. Oder hat er da nur die Namen ausgetauscht?
Na, gibt's, ich weiß so gar nicht. Also, es gibt ja bei GitHub, glaube ich, gibt es ja die Quellen dazu und dann kannst du ja selber auch, also
wenn du
was
kannst.
Draus machen. Genau, wenn du kannst. Wenn du dazu in der Lage bist.
Ja,
ja, ah, schön, ne?
DNF.
So, TFTC. Das war der Geocaching-Content für heute.
Das war der Geocaching-Podcast-Dosenwischer heute. Wir müssen leider weiterspielen.
Ja, genau.
War schön mit euch. Mhm. Ihr Wesen.
Genau. So, Schluss
hier. Sag mal, wie wird eigentlich ein Held zum Held? Zum Helden?
Ein Held zum Held? Naja, es ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung seines Umfeldes. die jemanden mit einer außergewöhnlichen Leistung, wobei Leistung nicht unbedingt immer was Körperliches sein muss, zum Helden werden lässt. Also es liegt ja im Auge des Betrachters.
Ja, aber sind wir uns einig darüber, dass jemand durch seine Taten zum Held wird?
Auch durch seine Taten.
Wieso auch? Was ist da noch?
Naja, es ist halt immer die Frage, was bei dir eine Tat letztlich ist. Also ob das was Aktives ist, im Sinne von, er muss dazu irgendetwas tatsächlich gemacht haben. Oder gibt es auch stille Helden, die zum Beispiel gar nicht etwas dazu in die Hand nehmen mussten, sondern...
Haben sie immer noch was gemacht, oder nicht?
Ja, deswegen also, sage ich ja, es ist die Frage, wie du Tat interpretierst. Also auch etwas aufzuschreiben ist ja eine Tat, im Sinne von, er tut ja etwas.
Vor allem ist es ja vorher im besten Fall erdacht worden. Und genau, das ist und ja die eigentliche Leistung.
Das wollte ich gerade sagen. Und das Eigentliche ist ja dann vorher passiert.
Also. Nee, klar. Also, aber im Prinzip ist Tat schon so... Das Entscheidende.
Du willst mir jetzt auf irgendwas festnageln?
Wo ich nee, will ich überhaupt kommt. Nicht. Ich bin ja, das ist ja kein philosophischer Diskurs hier und wir sind ja auch nicht das philosophische Quartett. Da fehlen nämlich zwei Leute. Mhm. Also
sind wir ein halbes philosophisches Quartett?
Na, wir sind eher ein Sozialkunde-Grundkurs einer 11. Klasse im Gymnasium, würde ich mal sagen. Ich glaube, da finden solche Fragen normalerweise für uns statt.
Beide.
Wenn man aber ein gewisses Alter erreicht hat, dann kann man sowas gerne nochmal aufwärmen. Also... Ich hatte gerade, sozusagen, ich habe gerade für mich selber, grübel ich gerade über, also ich fange mal ganz anders an.
Ich komme nochmal rein.
Genau, ich komme nochmal rein. Total schwierig ist, also da wird jetzt hier, im Podcast jetzt hier die Dosenfischer politisch. Wäre da jetzt an Kuba so ein Stückchen dran, wo lauter Amerikaner wohnen und Herr Obama würde sagen, ach, wenn da eh so viele Amerikaner wohnen und meine Schiffe passen da auch voll gut hin, dann ich nehme das denn mal ein, ne?
Ja.
Guantanamo, also ja. Ist ja jetzt nicht so abwegig, dass sowas passiert, ne? Dann würden wir wahrscheinlich sagen, das war nötig, das war für die weltpolitische Sicherheit eine richtig gute Idee. Das Ganze passiert jetzt aber dummerweise auf der Krim und Putin ist der Mann, der es tut und da finden wir das natürlich nicht gut.
Ja.
So. Also offensichtlich, wenn zwei dasselbe tun, dann ist es noch nicht das Gleiche.
Ja, das, soweit kann ich folgen.
Genau.
Noch sind wir 10. Klasse.
Richtig. Und ich habe jetzt das Problem, wenn man in den Anfangsjahren der DDR spioniert hat, dann konnte man in der Regel davon ausgehen, dass man da eine böse Strafe von abkriegt. Ne? Da waren die ja damals nicht zimperlich, der russische Geist wehte noch und auch der faschistische war noch da. Man war also gut darin, dann Menschen auch mal schnell abzuurteilen und hinzurichten. Mit der Guillotine übrigens in Dresden. Jetzt würdest du eine Fernsehgeschichte gucken über jemanden, der genau das getan hat, für Geld?
Also wirklich kann ich dir gerade nicht mehr folgen.
Also es hat jemand spioniert, hat Geld dafür gekriegt, ist umgebracht worden, also hingerichtet worden. Abgesehen davon, dass wir Todesstrafe scheiße finden, würde man doch sagen, so what? Ne? Der hat spioniert, Geld dafür gekriegt, ist ein Risiko eingegangen, buff, abgeschossen. Ja, aber wenn wir so denken würden...
Ich wusste, dass genau sowas kommt.
Nein, das ist sozusagen im Kern stimmt das ja auch, aber es gibt ja diesen zweiten Schritt. Also in diesem Fall kenne ich jetzt die Motivation desjenigen, aus dem Nachlass desjenigen. Da steht halt drin, dass der das getan hat, weil er nach dem 17. Juni, nach dem Volksaufstand der DDR gesagt hat, das kann so nie bleiben. Das ist hier, und wir selber schaffen das nicht. Sprich, wir müssen die Westmächte stark machen und ihnen klar machen, was hier eigentlich, das ist das Ignorieren, was hier eigentlich Blödes passiert. Ne? Und damit wird er dann zu einem Helden. Ne? Sprich, es ist nicht nur das, was du tust, sondern es ist viel wichtiger die Motivation, warum du es tust.
Ja.
Oder?
Jetzt musst du mir noch den Schlenker zur Krim erklären.
Nee, den haben wir doch schon hinter uns gelassen. Wieso muss ich denn das jetzt nochmal aufnehmen?
Weil das für mich noch nicht in den Kontext passt.
Oh Mann. Das war mal so ein improvisierter Einstieg.
Ach so, und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob jetzt irgendwie möglicherweise wir auf Putins KGB-Geschichte zurückkommen, weil, ne, Krim und Putin und sowas. Okay, dann muss ich mich...
Nee, ich bin ganz und gar bei der Überlegung, Freiheitskämpfer oder Terrorist. Mhm. Das ist so, ne?
Mhm. Also auch da wäre eigentlich so das Auge des Betrachters entscheidend, ne? Also wer hat dadurch einen Nachteil möglicherweise ja auch erlitten? Also, ne, im Sinne von, wenn jemand spioniert hat und Informationen irgendwie weitergegeben hat, ist daraus jemandem ein Nachteil entstanden. Und wozu hat er geführt? Also mit welchen Konsequenzen?
Weiß ich gar nicht, ob das der Kern der Sache ist, sondern ich glaube, es kommt tatsächlich eher auf die Betrachtung der Zeit an. Guck mal, und wir haben uns nun mal darauf geeinigt, mit unserem allgemeinen Westen, den wir jetzt haben, haben wir uns darauf geeinigt, dass die DDR von 1949 bis 1989 scheiße war. Ne? Das war ein Unrechtsstaat. Darauf haben wir uns geeinigt. Wir haben irgendwie gesagt, dass
da war ich nicht dabei, ne? Aber ja.
Naja, aber gesellschaftlich ist das doch irgendwie so die große Lehrmeinung. Ne, das war Unfreiheit, das waren böse 40 Jahre, schön, dass die vorbei sind. Wenn also jemand gegen diesen Staat gearbeitet hat, spioniert hat, dann war das ein Held.
Aus Sicht derer, die der Meinung sind, dass es ein Unrechtsstaat war, und zwar ohne Einschränkungen.
Naja, aber so erzählen wir heute Geschichte, das ist schon so. Also,
ja,
das
ja,
ist
ja, ja. Also wenn man das nicht differenziert betrachtet, dieses Thema, dann gebe ich dir recht.
Sicherlich, es gibt immer noch einen einzelnen Fall, aber ich bin mal wieder mit voller Breitseite darauf gestoßen worden, wie sehr gesellschaftliche Konventionen das Geschichtsbild prägen.
Ja, in welchem Zusammenhang?
Ne, jetzt einfach mit meiner Arbeit. Also ich habe so einen Fall auf dem Tisch, da hat eben jemand spioniert, ist dafür hingerichtet worden. Und weil ich die Motivation kenne, erzähle ich die Geschichte. Wenn ich die Motivation nicht kennen würde, wenn ich denken würde, dass er für Geld spioniert hat, dass er einfach diese 5000 West, oder wie viel es immer war, also dieses Westgeld zumindest, dieses Westgeld sich unter das Kissen gepackt hat und dann irgendwie, weiß ich nicht, mit, klar, Wartburgs gab es ja noch nicht, mit EMWs gehandelt hat oder was, ne? Dann wär die Geschichte ja nicht wirklich erzählenswert. Außer vielleicht als Krimi, aber...
Na, ich glaube, spannend ist ja auch immer, dass das, oder wichtig ist ja auch immer, dass, also das tatsächlich im Gesamtkontext dann zu sehen, ne? Also tatsächlich hat er irgendjemandem Schaden angerichtet, dann wäre der Status Held ja möglicherweise nicht mehr so gegeben.
Wenn er bösen Menschen Schaden zugefügt hat?
Eben, deswegen sage ich ja, wem hat er Schaden zugefügt oder hat er Schaden verursacht und mit welchen Konsequenzen? Also musste darunter jemand anders leiden? Und wenn man sich das, glaube ich, anguckt und dann die Intention des Spions nochmal bewertet im Sinne von, war das wirklich ein ehrenwertes Verhalten? Also, ne, hat er das mit Absicht so auch, hat er mit Absicht spioniert, weil er diesem System, was er eigentlich nicht gut fand, schaden wollte? Wenn man das alles so betrachtet, dann und diese negativen Aspekte ausschließt, dann denke ich schon, steht diesem Status nur noch wenig entgegen. Also es ist immer schwierig, weil gerade im Nachhinein über quasi das Tun eines Menschen zu urteilen, der dazu auch nicht mehr zu befragen ist und oder befragt werden kann und die Umstände nicht genau zu kennen, ne? Und, also im Sinne von, wem hat er denn geschadet? War es nur dem System oder auch unbeteiligten Dritten? Was für Konsequenzen hatte das? Es ist aus meiner Sicht natürlich erstmal so ein bisschen schwierig.
Na, in dem Fall kann ich sagen, also der hat, das ist ja auch mal so, was sich so der kleine DDR-Bürger dachte, DDR-Bürger waren sie ja noch nicht lange, aber was sich so der kleine Ostdeutsche dachte, was Spionieren ist. Ne, der hat halt ein paar Nummernschilder von russischen Autos abgeschrieben und gesagt, die sind von Güstrow nach Parchim gefahren oder so. Ne? Ja. Also das kann man auch Truppenbewegung nennen, aber vielleicht waren es auch wirklich nur einfach drei russische Offiziere in einem Auto.
Ja.
Also Kriegsentscheiden war davon nischt und auch für einen kalten Krieg entscheiden war davon nischt. Mhm. Und die Einschätzung von Historikern sagt sogar, dass das Urteil, also selbst an dieser Stelle sehr, sehr hart ist. Mhm. Also.
Mhm. Naja, klar, damals wollte man ja auch an vielen Stellen halt einfach Präzedenzfälle schaffen, um ein abschreckendes Beispiel auch zu generieren. Damit ja keiner auf die Idee kommt, dem das gleich zu tun.
Nee, aber ich ärgere mich so, oder was heißt ich ärgere mich? Für mich ist das mittlerweile eine ganz zentrale Frage, wenn ich sowas behandle. Mhm. Und es gibt keine Möglichkeit, es transparent zu machen. Mhm. Also du kannst es hier im Podcast tun, weil hier ist unsere Sendung, hier ist unsere Sendezeit und das können wir tun. Wir haben auch genug Zeit, wir können es auch gern verschwadronieren und dann versuchen, das wieder zu klären. Und dann gibt es besten Fall Kommentare und wir können das nochmal weiter diskutieren. Ja. Aber du hast in der medialen Verarbeitung, also er klagt jetzt sozusagen auf hohem Niveau der Journalist, also du hast in der medialen Verarbeitung diese Möglichkeit nicht mehr. Mhm. Ist ja auch klar, weil diese Fragen sind ja eigentlich viel, viel früher diskutiert worden. Mhm. Also ich habe das ja auch vorhin überhaupt nicht ironisch gemeint. Also natürlich, ein Staat, der seine eigenen Gesetze nicht einhält, ist ein Unrechtsstaat. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist klar, natürlich. Mhm. Ne? Und das war ja das Besondere, dass die DDR also zwar eine Gesetzgebung hatte, wo man sagen konnte, das kann sogar in vielen Stellen als demokratisch durchgehen. Mhm. Aber wenn sie einen Staat im Staat haben, der da einfach, der sich einen Scheiß drum kümmert und Menschenrechte mit Füßen tritt, dann kann das kein Rechtsstaat sein.
Ja, ja.
Und insofern ist das wahrscheinlich auch eine echt gute Idee, gegen den vorzugehen. Mhm. Aber ja, wie klein dieser Grat ist zwischen Terrorist und Freiheitskämpfer.
Naja, dann stellt sich natürlich auch die Anschlussfrage, ist ein Freiheitskämpfer gleichzeitig ein Held?
Ja, natürlich, weil Freiheit für uns eines der höchsten Ideale ist. Also für uns natürlich. Also wenn jemand sagt, Gesellschaft funktioniert am besten nach einem Modell, wo alle gleich sind, wo alle die gleichen Sachen tragen, wo alle morgens in die Fabrik hier, so ein übertriebenes Beispiel jetzt, so eine Big Brother-Nummer hier, so eine 1984-Nummer. Wenn jemand sagt, das ist effektiv, so ein Ameisenstaat, weil der Mensch dann am besten arbeitet, dann ist ihm Freiheit komplett Wurst und dann sind ihm auch Freiheitskämpfer Wurst, das ist klar. Aber da wir in unserer Gesellschaft immer Freiheit als eines der höchsten Güter betrachten, sind Freiheitskämpfer, also die für die Freiheit kämpfen, für uns Helden.
Aber warum ist denn Edward Snowden kein Held? Also nicht für jeden.
Na, weil er gegen die kämpft, die ja per se unsere Freiheit schützen. Hm. Also das hatte jetzt Ironie. Also, ne, wenn es dann an die Autoritäten geht, also an den Staat, der ja sozusagen auch Teil dieser Freiheitsidee schon ist, dann kann er ja kein Guter sein. Ich glaube, so deshalb.
Ich suche gerade nach Hans Snowden.
Ich glaube, deshalb ist es da nicht so einfach. Und ich glaube, deshalb sind wir gesellschaftlich so gespalten. Ne, weil ich glaube, da gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die ihn für einen Helden halten. Und es gibt aber mindestens genauso viele, die ihn Verräter nennen.
Genau. Und das, obwohl er ja eigentlich auch ein Freiheitskämpfer ist.
Ja, aber wir sind uns nicht so sehr klar über die Rolle der von Abhören und Spionage, wie wir uns klar sind über die Rolle von Freiheit. Ne? Also wir wissen, wir sind uns einig darüber, und das sind wir ja auch, finde ich, tatsächlich. Freiheit ist ein ganz hohes Gut. Ne? Das ist irgendwie etwas, was, das ist schon Konsens. Wogegen aber Freiheit von Abhöraktionen, Freiheit von ausspioniert werden, von verfolgt werden, da wir das nicht am eigenen Leib erleben, ist das für uns noch kein hohes Gut. Ne? Also wir spüren dieses Ausgehorchtsein ja nicht. Also wenn der Erste vor deiner Tür steht aufgrund einer E-Mail, die du mal irgendwann geschrieben hast und dir deinen Computer rausträgt, dann sieht das anders aus.
Das meine ich auch mit Auge des Betrachters. Also aus meinem Blickwinkel ist der Herr Snowden durchaus auf dem Weg, ein Held zu sein, weil er für Transparenz und die Freiheit von Informationen erstmal gesorgt hat, nämlich dass überhaupt das Bewusstsein oder die Informationen darüber, dass so etwas passiert, auf den Schirm gelangen konnten. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge anderer Menschen, die das absolut anders sehen, aus welchen Gründen auch immer. Also die sind offensichtlich auch sehr vielfältig. Aber das meinte ich mit, das kommt immer auf die Sichtweise drauf an. Ne? Also jemand, der vielleicht einschätzen kann, welchen Status persönliche Informationen und persönliche Dinge in dieser digitalen Welt haben und welche Spuren quasi auch zu einem Gesamtbild führen können, ist viel leichter geneigt, dem Herrn Snowden ja, diesen Status angedeihen zu lassen, weil der sagt, halt stopp, hier läuft irgendwas falsch, und der hat uns die Augen geöffnet. Jemand, der wissentlich diese Informationen in welcher Form auch immer gesammelt und zusammengeführt hat, der sieht das natürlich gänzlich anders, weil der fühlt sich in seiner eigenen Freiheit, nämlich diese Informationen zu sammeln und zusammenzuführen, plötzlich eingeschränkt. Und
na, und dann gibt's ja noch die in der Mitte. Also hast du jetzt nur die beiden Pole beschrieben.
Die schweigende Mehrheit.
Ja, und die muss ja gar nicht schweigen. Die kann ja am Stammtisch durchaus ihre Meinung sagen. Mhm. Und da sind natürlich auch ganz viele Leute der Meinung, dass Dienste, gut, vielleicht wie die NSA, aber auf alle Fälle unser BND, also auf alle Fälle unsere, ne, doch irgendwie wichtig und gut sind, denn sie bewahren uns vor Schlimmerem. Könnte ja auch jemand sagen, weil die NSA so arbeitet, wie sie arbeitet, hat es keinen zweiten 11. September gegeben.
Ja, aber hätte es den ersten davon geben müssen, wenn sie gearbeitet hätten, wie sie arbeiten sollten?
Meine Güte. Jetzt haben wir uns aber fast 20 Minuten erfolgreich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so lange trägt.
Naja, wie gesagt, also ich glaube, dass halt dass es den absoluten Konsens zu einem Heldenstatus in nur wenigen Fällen tatsächlich gibt. Dass es höchstwahrscheinlich immer Leute gibt, die das etwas anders sehen oder die dort ihre Bedenken haben, weil für sie bestimmte Ideale nicht passen oder bestimmte Situationen nicht passen oder weil sie darin auch einen Nachteil sehen, warum auch immer, also einen persönlichen, einen wirtschaftlichen, einen sozialen, keine Ahnung. Und dass dieses Thema Held ja auch nicht so vollumfänglich immer auf den Menschen passen muss, sondern ja für diese eine Handlung oder für dieses eine Tun man ja dann eher geneigt ist zu sagen, das ist eine heldenhafte Leistung dann an der Stelle. Also genau dieser eine kleine Aspekt.
Ja klar, Sophie Scholl ist nicht für ihre Kochkunst berühmt. Also schon klar. Also ja. Das ist ein Aspekt ihres Lebens, aber es hat eben auch ihr Leben zu Ende gebracht.
Mhm. Nee, und von daher ist das natürlich auch ein sehr vielschichtiges Thema, um es mal so zu sagen.
Ich wollte nur sagen, dass eben, aber es gibt eben einen Konsens, der sozusagen über die Interessen des Einzelnen hinausgehen, und das ist der Konsens, der staatstragend geworden ist. Mhm. Ne, und der äußert sich in Mahnmalen, der äußert sich in Gedenkstätten, die wir pflegen. Ne, also welche Gedenkstätten haben wir, welche haben wir nicht? Mhm. Das zeigt ja sozusagen, welche Dinge wir gedenkenswert finden und welche nicht. Mhm. Ne, und insofern gibt es da schon noch eine Ebene drüber, die sozusagen in dem Moment gesellschaftlicher Konsens geworden ist, weil es von Staatswegen betrieben wird, weil es also sozusagen Teil unseres Gemeinwesens geworden ist.
Ja, das sind ja auch so die Kleinigkeiten dann manchmal, ne? die schnell dazu führen, dass man jemanden als Held bezeichnet, der eine vielleicht gar nicht so besondere Sache vollbracht hat, aber einfach etwas, was eine hohe Akzeptanz, eine hohe Wertigkeit einfach hat. Ne? Also so, es gab ja irgendwie immer diese Geschichte hier mit der Oma, die beim Schwarzfahren in der Straßenbahn irgendwie ertappt wurde, ne? Und sie sagte, ich weiß, dass ich kein Ticket habe, weil hier gucken sie in meinem Portemonnaie, ich habe jetzt in diesem Monat noch 2 Euro noch was übrig. Und ich habe meinen Enkel schon ein Vierteljahr nicht mehr gesehen. Der Kontrolleur dann ihr Ticket bezahlt. Egal, ob die Geschichte war es oder nicht, ist man ja da. Kontrolleur
kriegt erst mal Schulterklopfen.
Genau, und der kriegt ja so ein kleines Heldenemblem dann angeheftet für genau das. Wie gesagt, egal, ob die Geschichte stimmt oder nicht, aber das sind ja so diese Kleinigkeiten, wo einfach so dieses, wie man in der Gesellschaft miteinander umgeht, so weit nach hinten gerutscht ist, dass plötzlich über solchen Handlungsweisen oder über solchem Tun plötzlich ein hellstrahlender Stern irgendwie aufsteigt. Und das ist halt.
Kannst du dich noch an diese Anekdote mit der Oma und dem Menschen schwarzer Hautfarbe im Bus erinnern?
Nee.
Sitzt eine Oma neben einem Menschen mit schwarzer
Hautfarbe. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. War es nicht im Flugzeug?
Ne, ich kenne es mit dem Bus. Okay. Nee, im Flugzeug funktioniert es nicht. Nee, es ist der
Bus. Okay, dann ist es noch eine andere.
Es geht nur im Bus. Ne, sitzt neben einem Schwarzen und tottert immer so. Ne? Neger. Vor sich hin. Ne? Fahrscheinkontrolleur kommt. Oma hält schon mal ihren Fahrschein. So, ne? Wartet, gleich kommt der Fahrscheinkontrolleur. So kurz bevor der Fahrscheinkontrolleur bei ihr ist, nimmt der Mann den Fahrschein und isst ihn auf. Ne? Und zum Kontrolleur sagt die Oma dann, der Neger hat meinen Fahrschein gefressen. Man hat ihr nicht geglaubt.
Nein, ich kenne das nur diesen, ich glaube, das war ein Spot, wo es auch so um Toleranz und Akzeptanz in der Gesellschaft geht, wo eine Dame im Flieger sitzt und sich dann halt beim Steward darüber beschwert und das geht ja gar nicht, dass ich hier neben jemandem sitze mit schwarzer Hautfarbe und so weiter und so fort. Nee, das sagt sie gar nicht, sondern das ist ja unerträglich und das ist eine Frechheit und so weiter und so fort. Und irgendwann geht der Steward halt zu dem Mann hin und sagt, stimmt, das ist wirklich unerträglich, kommen Sie mit, ich habe einen Platz in der ersten Klasse für Sie. So, ne? Yo. Und das ist, das dachte ich, wolltest du.
Ja.
Das ist ein sehr schöner Spot an der Stelle auch. Aber auch das ist ja wieder, auch wenn das inszeniert ist, aber das sind ja genauso diese Kleinigkeiten dann, ne, wo man halt dann schnell auch geneigt ist, irgendwie diesem Steward jetzt für diese Szene quasi zu sagen, du bist ein Held, weil du hast so reagiert, obwohl es eigentlich ja nicht heldenhaft ist im Sinne von, sollte ja eigentlich normal sein. Ja.
Das ist bitter eigentlich, aber...
Ja, na, klar. Ja, Helden.
Tja.
Helden wie wir.
Naja, also Helden.
Ja.
Ich versuche gerade Fossix aufzulösen. Wenn man zu einem Thema nur einen YouTube-Link Foskis, kriegt...
meinst du?
Foskis, genau. Mhm. Dann ist es gar nicht so einfach. Mhm. Foskis. Mhm. Und dann noch OGC-konformer Zugriff auf... hydrologische Messwerte. Nee, das sind alles nicht die Lösungen, die ich gesucht habe. Foskis.
Und Google hilft dir nicht?
What the fuck ist Foskis? Doch, jetzt, wenn ich nur Foskis suche, geht's.
Ja.
Foskis e.V. ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein. Ziel ist die Förderung, Verbreitung freier geografischer Informationssysteme im Sinne freier Software und freier Geodaten. Mhm. Ah. Mhm. Und hier ist auch der OpenStreetMap-Button. Mhm.
Foskis e.V. Ne, das ist ja tatsächlich eine sehr rührige Initiative, dieses Foskis, weil es ja darum geht, wir haben ja relativ viele Anbieter von Kartenmaterial, die es so gibt, die ja alle zum Teil für teuer Geld ihre Kartendaten verscherbeln, weil davon leben die. Und auf der anderen Seite haben wir insbesondere im öffentlichen Bereich ja zum Teil sehr hochwertiges, na, was heißt zum Teil, also sehr hochwertiges Kartenmaterial, was durch Katasterämter zum Beispiel, ne, also alles, immer wenn eine Straße vermessen wird, haben die ja eigentlich die aktuellsten und sehr detailreichen Informationen und da gab es ja lange Zeit irgendwie auch keinen Weg, dass du halt mal irgendwie bei so einem Katasteramt sagen konntest, hey, Katasteramt, gib mir doch mal eine Karte von Schwerin. Sondern auch da waren es halt immer so relativ aufwendige Geschichten. Und das hat man ja auch so ein bisschen öffnen können. Und viele Daten, auch aus den Katasterämtern und auch aus den Vermessungsämtern, sind ja auch beispielsweise, das hat man dann in den Medien auch immer sehr öffentlichkeitsstark herumgetragen, dann für genau solche Projekte oder für genau so ein Projekt wie OpenStreetMap freigegeben worden, ne? Sodass halt die Datenqualität besser wurde, was wiederum dazu führte, dass grundsätzlich dieser Gedanke, ein freies Kartensystem oder ein freies Kartenmaterial jedem zur Verfügung zu stellen, ohne dass du halt Angst haben musst, wenn du als kleine Touristinfo mal eben einen Stadtplan von deinem Ort irgendwie auf einen Flyer bringen wolltest, dass du dann halt bei, wie sie auch alle heißen, stadtplannetdienst.com.org, hast du nicht gesehen, horrende Lizenzgebühren dafür zahlen musstest und das jedes Mal und in Abhängigkeit davon, ob du das in vier Farben haben willst oder nicht. Und da ist dieser Verein ja auch sehr rührig und koordiniert da viele Dinge und sorgt auch für Standardisierung und so weiter und so fort.
Und konntest du auch OGC für dich auflösen? Also die Nachricht von Matthias war doch, also Matthias, unser Lieblingskontakt zum OpenStreetMap-Netzwerk, die Nachricht war doch, OGC ist zur Foskis-Konferenz gekommen.
Also OGC kenne ich ja nur als OpenGIS Konsortium, dann mit C wahrscheinlich geschrieben, die meines Erachtens auch Geodatenstandardisierung irgendwie
Da also, bist du, wenn meine Google-Fähigkeit mich nicht täuscht, genau richtig.
Ja.
Open Geospatial Consortium. Mhm. Das ist eine 1994 als OpenGIS-Konsortium gegründete gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Entwicklung von raumbezogener Informationsverarbeitung, insbesondere Geodaten, auf Basis allgemeingültiger Standards zum Zwecke der Interoperabilität festzulegen. Ah ja, siehst du. Dabei baut sich das OGC aus Mitgliedern von Regierungsorganisationen, privater Industrie und Universitäten auf, deren Mitgliedschaft im OGC kostenpflichtig ist. Mhm.
Genau, also das ist ja, das geht ja dann sicherlich um Datenaustausch und um welche Standardisierung zur Beschreibung von ja, Geodaten letztlich. Also
Standardisierung, genau. Da warst du genau auf dem richtigen, genau auf dem richtigen Dampfer.
Genau, und wobei OGC könnte ja auch, also GC steckt da drin, könnte ja durchaus auch eine andere Bedeutung haben. Genau, und der Matthias ist wahrscheinlich Matthias Meiser aus hier und da und überall.
Aus Hundorf.
Genau. der ist ja auch sehr aktiv, was das betrifft. Und ich glaube, dass diese Foskis-Konferenz jetzt ja irgendwie gerade läuft, ne? Oder schon war. Ja, genau. 19. bis 21. März, die ist gerade gelaufen. Und es gab da auch einen Vortrag von Mika, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Was redet jetzt?
Hier, bei mir.
Achso, du hast das Video
gemacht. Genau.
Ja, das kann ich ja hier jetzt nicht, weil...
Ja, opencaching.de, Referenten Michael Fischke und Daniel Gerz.
Ach, guck.
Genau, dann kann man sich mal zu opencaching.de informieren und sieht auch die Referenten im Bild. Und
ja, dann meint er doch aber gar nicht die OpenGIS, sondern dann meint er vielleicht... Mit OG, meint er vielleicht...
Dann meint er Open Geocaching.
Ja, also, der meint Open Caching.
OC dann eigentlich.
Ja.
Diese Abkürzungswelt ist manchmal aber
OGC
auch...
OGC meint bei echt. Ihm... Ah, alles klar. Open Geocaching. Ah.
Also Open Caching.
Genau. Jetzt haben wir es geklärt. Also jetzt haben wir genug Standardisierungsscheiß erzählt, um am Ende da zu landen, wo wir hin wollten, nämlich... Bei Open Caching.
Genau. Ja, sehr also, schön. Dazu gibt es ein Video, hat uns der Matthias geschickt und verlinken wir natürlich im Beitrag. Die Foskis-Konferenz übrigens, die Leute, die sich mit Geodaten und GIS-Systemen ist auch schön, Geoinformationssystemen beschäftigen, die kennen das. Aber da sind manchmal tatsächlich auch so in diesem Umfeld Dinge bei, die sogar ich verstehe dann. Also, ne, wenn man sich nicht auf Katasteramts Verwaltungsleitungsebene über Datenaustausch unterhält, durchaus auch hin und wieder echt spannende Sachen bei. Und Gott sei Dank gibt es ja so Konferenzmitschnitte mittlerweile reichlich auf Video, sodass man da immer noch mal später gucken kann.
Und wenn man was nicht versteht.
Ja. Es gibt Neues zu berichten, was das Jahr 2015 betrifft.
Das ist aber noch lange hin.
Ist es, aber man plant ja und man plant ja auch als Cacher für gewöhnlich seine Reisen. Ich weiß, dass die Planung für das kommende Wochenende, nämlich für die Nordseetaufe, bei vielen schon seit ich weiß nicht wann letztlich durch ist, im Sinne von Hotels wurden sehr rechtzeitig gebucht, Fahrgemeinschaften gebildet und sich ab dann ausgiebig gefreut, und zwar täglich. Wird und bestimmt auch, genau, und öffentlich, also zumindest auf Twitter, wird bestimmt auch eine ziemlich coole Geschichte, die ihr da vor euch habt. Unser Neid ist mit euch.
Ich finde es ja vor allem geil, dass die Kanal fahren.
Ja,
ne?
Ja,
weil ich habe ja schon immer gesagt, also hier so eine richtige Kreuzfahrt so draußen auf dem Meer, wo es nichts zu gucken gibt, oh, interessiert mich nicht so sehr, aber so eine Flusskreuzschifffahrt, das...
Ja, das ist dann tatsächlich also so auf dem Meer nur, also ich kann es mir auch schwer vorstellen, wobei, also nicht bei der Nordseetaufe, um Gottes Willen, also da ist ja... der Weg, das Ziel quasi, und da kann die Fahrt gar nicht lang genug sein, um mit allen Leuten dann irgendwie mal so ein bisschen zu reden. Aber auf den großen Kreuzfahrtschiffen kann ich es mir eigentlich auch nicht so richtig vorstellen, wobei ich ja mit Vorliebe dann tatsächlich, und da muss ich mich jetzt outen, gerne Reportagen gucke, wo Leute auf Kreuzfahrtschiffen dann halt unterwegs sind, dass die Dinger ja tatsächlich schwimmende Ressorts eigentlich sind und du da in der Woche noch nicht alles vom Schiff gesehen hast. Und
ja. Da du auf diesem Schiff ja laufen müsstest.
Ne, ja, so. Was ja nicht ginge.
Oh, ja, du fährst ja nicht jetzt, sondern du fährst, wenn dein Knie gesund ist. Ja. Dann würdest du sehr viel sehen vom Schiff, weil du ja laufen würdest. Oder ja. Ich meine,
Ne? Es fiel kürzlich das böse Wort vom künstlichen Kniegelenk.
Oh, nein, nicht im Ernst.
Ja, und das, das macht mir alles andere als Hoffnung gerade, aber naja. Nee, ja, ich hätte es wahrscheinlich laufend erkundet, aber dennoch sind so Kreuzfahrten erstmal so. Ich fühle mich ehrlich gesagt noch nicht bereit, über Kreuzfahrt nachzudenken. Ich habe heute gelernt, dass man selbst in Schwerin von Kreuzfahrttourismus spricht, weil so 10 bis vielleicht 15 Mal im Jahr hier auch Schiffe anlegen. Ich sage mit Absicht nicht Boote, die ja tatsächlich als Kreuzfahrt deklariert sind und gestartet sind.
Wie kommen
sind.
Die hierher?
Na, über zum Beispiel den Elde-Kanal. Also es sind natürlich keine AIDA-Dimensionen oder sowas, aber Schiffe, die als Kreuzfahrtschiffe tituliert, dann tatsächlich Flusskreuzfahrt machen und Schwerin dort als Ziel haben.
Aber die müssen schon sehr klein sein. Der Störkanal, wenn du dich erinnerst, durch den sie ja müssen. Es gibt ja keine andere Zuwegung zum Schweriner See, den sie nehmen können.
Naja, es gibt noch den Wallensteingraben.
Genau. Es gibt noch den Wallensteingraben. Der heißt aber nicht umsonst Wallensteingraben.
Ja. Aber ne? Das ist groß halt auf diesen gefluteten Tagebauarealen gibt es ja auch mittlerweile schon Seen, wo auf dem einen das einzige Binnenkreuzfahrtschiff mit Kabine unterwegs ist. Also, ne, auch sowas gibt's ja. Und Kreuzfahrtschiff heißt an der Stelle tatsächlich irgendwie großer Dampfer. Also hier die Boote von der Weißen Flotte zum Beispiel würden als Kreuzfahrtschiff dann durchgehen. Ne, das ist halt der Platz irgendwie, was ich, für 50 Leute und vielleicht hast du noch drei Kabinen oder sowas.
Durch den Störkanal?
Ja.
Ja, ja. Schleusen? Die passen
nicht? Ja. Also eins passt rein, aber dann ist auch voll. Hm. Ne? Nee, und das musste ich heute lernen, also musste ich gar nicht, aber habe ich heute gelernt, dass tatsächlich von Kreuzfahrttourismus gesprochen wird.
Aber eigentlich, seien wir ehrlich, wollen wir die doch gar nicht haben, weil die so viel Dreck in der Luft machen.
Ja,
wenn wir hier Schweröl verbrennen.
Ja, ja. Wir wollten aber eigentlich auf 2015.
Genau, und wir wollten euch sagen, dass ihr auf gutenberg-2015.de bereits jetzt alle Informationen findet zum sich verdammt gut anlassenden Mega in Mainz.
Es gibt auf der Seite gutenberg-2015.de alle Informationen. Das Event ist am 16. Mai 2015. Das Listing ist
noch nicht da.
Ab quasi ein Jahr vorher, nämlich am 17. Mai 2014 unter GC50FTF zu finden. Auch wieder ein sehr schöner Wegpunkt. Es gibt ein paar ganz spannende Aspekte, die mit diesem Mega verbunden sind. Das eine davon ist, dass es in der Rheingoldhalle in Mainz stattfindet. Die ist ja nun durchaus bekannt. Das ist auf dem Rheingold, verstehe mal richtig. Dass dieses Event tatsächlich auf den fast Punkt genau auf dem 50. Breitengrad stattfindet, also für alle Zahlenfanatiker, schon mal sehr spannend, dass man eine Schirmherrin hat, nämlich niemand Geringeres als die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz. Man setzt mal voraus, dass sie das dann auch noch ist.
Ja, und wir haben auch schon vermutet, ob Wahlkampf ist gerade in der Zeit.
Ja, ne? Was natürlich sein kann, aber ich meine, ne, jemanden, also eine Minister Präsidentin als Schirmherrin zu gewinnen, da gehört schon ein bisschen was zu. Also da muss man auch mit den Leuten mal reden. Das kann man nicht einfach nur so per Mail. Ey, Malu, was machst du?
Und worüber ich total erstaunt bin, ist, dass der große Riese vom Lerchenberg, also das ZDF, die Lizenzen rausgehauen hat für alle 6 Mainzelmännchen. Mhm. Die sollen da aber nicht in Kostümen rumlaufen, sondern die wird es als Coinserie geben. Mhm. Einmalig. Also die haben es wirklich geschafft, die alte Dame ZDF zu bequatschen. Und ich glaube, das ist, ne, also ich weiß nicht, wie viele
das Etagen. Das ist eine Leistung.
Wie viele Etagen sowas solche Entscheidungen gehen. Das muss wahrscheinlich der Intendant persönlich
bestätigen. Das kann ich mir auch vorstellen, ja.
Alle 6 Mainzelmännchen werden für Mainz und für Gutenberg 2015 werben auf den entsprechenden Coins dazu. Wow.
Genau. Dazu sehr findet ihr auf gutenberg-2015.de unter dem Menüpunkt Mainzelmännchen alle Informationen. Der Vorverkauf läuft nämlich. Es steht hier auch für die weltweit erste Geocoin-Serie mit den Mainzelmännchen. Also ein tatsächliches Novum, gibt unterschiedliche Sets. Alle Informationen dazu auf der Seite. Und wenn man tatsächlich scharf auf genau diese Coins ist, sollte man echt jetzt Gas geben. Ich vermute, dass die Coinsammler schon alle Gewehr bei Fuß stehen.
eine ausgedachte Stadt wird real, dann nicht. Und dann wieder nicht mehr. Wahre Geschichte.
Eine ausgedachte Stadt wird real?
Und dann wieder nicht mehr.
Okay.
True Story. Also, ja, das klingt im Englischen echt cooler. An imaginary town becomes real, then not. True Story. Also Überschriften können die Briten echt, oder die Amis, oder die Englischsprachigen echt besser als wir.
Ja.
Die gefällt
mir. Die haben auch manchmal die cooleren Wörter und Redewendungen und sowas, ne? Das, also nicht nur, dass es,
Rains,
dass es manchmal,
Cats and Dogs ist schon.
Genau, süß. Dass es nicht mal besser, manchmal nicht nur besser klingt, sondern auch, dass sie halt mit deutlich weniger Worten unmissverständlich Dinge auf den Punkt bringen können.
Das gefällt mir auch gut. Ja, zum Beispiel, wenn du eine Stadt Beaverkill nennst, dann ist relativ klar, der Beaver hat da keine Chance.
Ja. Ja.
Nein, es geht aber um eine Nachbarstadt von Beaverkill, auch eine Nachbarstadt von Rockland und Horton, nördlich von New York, das Städtchen Agloe, also A-G-L-O-E, Agloe.
Okay.
So, es klingt erstmal völlig unspektakulär. Ist es aber nicht. Und zwar folgende Geschichte. Ein Kartenmacher, ne, also jemand, der Karten macht, der kann sich ja nie ganz sicher sein, dass die Karten nicht kopiert werden.
Ja.
Ne, also er bemerkt da, jemand hat seine Karte kopiert, zieht vor den Kadi. Mhm. Der Kadi sagt, naja, hier, beweis doch mal, dass das deine Karte ist.
Mhm.
Weil der Gegner sagt natürlich, wieso? Die Karte bildet ab, was ist.
Mhm.
Das ist ja nur kein...
Ja,
ne?
Ja.
Habe ich abgezeichnet. Ist ja, kannst du mich mal. Ja, nun hat sich also schon sehr, sehr früh jemand ausgedacht, dass man das insofern sichern kann, er seine Karte für sich so schützen kann, indem man dort Dinge einfügt, die es gar nicht gibt.
Okay.
Ja, und das hat ein Herr Lindberg getan.
Das heißt, er hat sich einfach was ausgedacht, was er auf die Karte gemalt hat, was es aber in Wirklichkeit nicht gibt, um damit nachzuweisen, dass ein anderer seine Karte kopiert?
Wenn jemand die Karten kopiert, hat er eine Handhabe. Ne?
Okay.
Also Otto G. Lindberg, offensichtlich auch ein deutschstämmiger Ami, hat eine Karte gemacht, eine Straßenkarte vom Staat in New York und hat so mitten ins Nichts Agloe gesetzt. Ne? Den Ort Agloe.
Mhm.
Wenig später gab es dann witzigerweise genau an diesem Ort ein Laden, ein General Store.
Okay.
Also da hat jemand genau an dem Platz, wo auf der Karte jemand einen Store aufgemacht, sich da niedergelassen.
Okay.
Also diese Stadt gab es nicht, dann hat sich da jemand niedergelassen.
Mhm.
Das Ding ist dann aber relativ fix wieder untergegangen. Was aber witzig ist an der Geschichte, bis vor kurzem konntest du in Google Maps Agloe eingeben und hast einen Treffer gelandet.
Okay.
Da ist aber mittlerweile nichts mehr.
Das ist ja echt
spannend. Und siehe da, seit kurzem, seit einer Woche nach Schreiben dieses hier, das war am 18. März, ist der Artikel geschrieben, eine Woche später war es dann nicht mehr da. Also erst wurde die Stadt ausgedacht, dann siedelte sich dort wirklich jemand an, dann gab es die plötzlich, dann gab es die ist dieser Shop dicht gemacht worden, aber es gab sie noch virtuell und zwar sogar bei Google Maps und jetzt ist sie ganz weg.
Das ist ja immer die Legitimation eigentlich, ne? Wenn du bei Google irgendwas eingibst und da gibt es einen Suchtreffer zu und nicht nur einen, dann weißt du erstens, dass du es richtig geschrieben hast, außer Google schlägt dir eine andere Schreibweise vor, oder dass es wirklich existiert.
Ja.
Das ist echt spannend. Das heißt, was Google nicht findet, gibt es nicht.
Einerseits und so wie die Masse der Leute es schreibt, wird es geschrieben. Ne, also können sich auch Fehler so weit potenzieren, dass du irgendwann glaubst, der Fehler wäre das Richtige. Verrückte Geschichte, Herr Cisak hat sie uns geschickt.
Nicht schlecht.
Total süß. Liest sich in Englisch tatsächlich nochmal viel schöner, als ich sie jetzt erzählen konnte. Aber das liegt unter anderem daran, dass Leute, die nicht nur der englischen Sprache, sondern auch noch des Schreibens wirklich mächtig sind, einfach tolle Texte produzieren können auf Englisch. Also unbedingt mal nachlesen. Link gibt's natürlich im Beitrag.
Wir haben hier in Schwerin ja, das haben wir schon öfter mal erzählt, tatsächlich noch Lost Places, die als solche nach wie vor erhalten sind.
Sichtbar da, für alle.
Ja, ja. Eines davon ist, ist das ehemalige, ja, was ist es denn alles ehemalig gewesen? Das ist das Kurhaus.
Das war ein Kurhotel. Das war ein Internat genau, für die Volleyballerinnen des SSC. Genau. Es
war Kinderheim.
War Kinderheim. Mhm.
Es war so
na, wobei, alles. Das glaube ich, im Kinderheim verwechselst du hier mit der
Villa hier hinten. War auch Kinderheim.
Ja? Mhm.
Genau. Also zumindest waren dort mal, glaube ich, kurz nach der Wende für einige Zeit auch Asylbewerber untergebracht. Und ja, dann wurde es irgendwann leergezogen und verfiel. Dann kam ein schöner Cash dorthin. Ohne den wäre ich dort nämlich nie hingegangen.
Richtig,
muss man auch sagen. Weißt du noch, wie der hieß? Haus des Schreckens?
Haus der Verdammnis.
Haus der Verdammnis. Haus der Verdammnis, mhm. Genau. Und ja, ist glaube ich auch so ein Cash, den tatsächlich viele Leute gemacht haben. Und viele Leute haben halt nicht nur den Cash gemacht, sondern die Gelegenheit genutzt, in diesem Haus halt mal rumzugucken, zu fotografieren vor allem. Also es gibt, ja, absolut. Wobei es mittlerweile jetzt alles andere als ungefährlich ist. Also Lost Places sind ja per se erstmal nicht ungefährlich, aber hier ist tatsächlich irgendwie 20 Jahre an diesem Haus nichts passiert. Also im Sinne von Erhaltungsmaßnahmen.
Alle Balken durchgebrochen.
Genau, dafür aber entsprechend Vandalismus und ja. Das hat hier echt Spuren hinterlassen und ein Ende ist ja immer noch nicht in Sicht, also mittlerweile ist es ja, also was heißt mittlerweile, seit einiger Zeit einfach nur noch Spekulationsobjekt, wo es von einem Makler mit einem Superkonzept zum anderen dann mit noch besserem Superkonzept wandert. Wer also noch etwas sucht, dem sei das mal angeraten, sich anzuschauen, weil es wirklich eine schöne Immobilie ist. Ich wollte aber mit dieser Geschichte den Schlenker bekommen zu noch preiswerteren Lost Places, nämlich in Spanien. Spanien verkauft tatsächlich ja ganze Dörfer. Ja. Und das zum sagenhaften Preis von 0 Euro. Also natürlich hat die Sache einen Haken. Das wäre ja auch sonst zu schön. Es ist tatsächlich so, dass das ja ganze Dörfer leer stehen, vor sich hin marodieren. Und gibt es hier ein Beispiel einer Geschichte, die auf NTV nachzulesen ist. Ein Dorf aus dem 15. Jahrhundert steht seit 60 Jahren leer. Damals wurde ein Staudamm gebaut, der das Ackerland unter Wasser setzte. Doch die meisten Dörfer wurden aufgegeben, weil ihre Bewohner in größere Städte abwanderten oder zu fruchtbareren Böden. Wirtschaftskrise, Arbeitslosenrate, ne? Spirale, ihr wisst Bescheid. Und ja, jetzt sucht man händeringend Leute, die hier aktiv werden. Der Haken an der Sache ist dann in der Regel, dass nicht nur der Zustand irgendwie zum Teil miserabel ist und auch wenn man für 0 Euro dann irgendwie ein paar 10 oder 100.000 Quadratmeter Land dazu bekommt und ausreichend umbaute Fläche. Der Haken ist vielmehr, dass man an einigen Stellen, also es gibt mehrere solcher Fälle, natürlich mit einem Konzept irgendwie in die Bewerbung einsteigt. Das heißt, es wird nicht einfach nur verkauft an den Ersten, der schreit, hier für 0 Euro nehme ich das, sondern hier wünscht man sich tatsächlich ja, Entwicklungskonzepte. Und hier wird ein Bürgermeister einer Gemeinde zitiert, der sagt, ich würde zum Beispiel ein Tourismusprojekt irgendwie ganz cool finden, was dann den Leuten und den örtlichen Firmen irgendwie auch, hier steht es wortwörtlich, eine Perspektive bietet. Also so aus der Not heraus, so wie auch viele Immobilien in Nachwendezeiten hier für 1 Euro den oder eine D-Mark ja sogar noch den Besitzer wechselten, um einfach wieder etwas anzuschieben. Das wäre vielleicht auch mal eine Überlegung, die man hier in Schwerin tätigen könnte, wobei die Problematik hier ja ist, dass das Haus nicht der Kommune gehört, sondern derzeit einer Entwicklungsgesellschaft mit exklusiven Referenzen auf Mallorca oder sowas.
Ja, super. Aber das Ding ist halt, sonst wäre es ja nicht leer denkmalgeschützt, weil das Grundstück, denke ich, hätte sich so mancher schon gerne gekauft. Mhm. Wunderschöner Blick auf den Spreeiner See.
Genau, da kann man so so neumodische, kubische Hochhäuser hinstellen.
Ja, da könnte man.
Ja, um die Wohnfläche maximal auszureizen. Alle mit Seeblick, alle exklusiv. Bezahlbar ist ja out, exklusiv muss sein. Ja, aber das ist das, was man in Spanien gegen Lost Places und tatsächlich an der Stelle ganze Dörfer ganze Dorf Lost Places dann macht. Ich habe ja immer, wir hatten es ja schon häufig, ich habe ja tatsächlich immer so ein Fable für Lost Places. Du ja auch, weiß ich. Mit offenem Mund und großen Augen standen wir dann in dem einen oder anderen Bauwerk. Ich habe so das Gefühl, dass das momentan so dieses Lost Place besuchen deutlich stressiger geworden ist, als das damals war. Also ne, das Bewusstsein der Öffentlichkeit ist ein anderes.
Davon kann es aber ausgehen.
Wenn ich mich erinnere, wie wir damals die Chain Reactions gemacht haben und auf dem alten Minol-Gelände rumgedallert sind, da hat sich ja kein Mensch für interessiert. Unabhängig davon, dass es heute gar nicht mehr geht, weil dort wieder Aktivität herrscht, war es auch vor dieser aktivitätsreicheren Zeit so, dass man sehr argwöhnisch beobachtet wurde, wenn man dieses Gelände betrat. Und
also ich weiß noch, dass ich mich damals gefragt habe, warum wir denn unbedingt quasi einen Kilometer weiter parken sollen.
Ja, ja.
Was für ein Quatsch.
Ja, ja.
Ne? Aber das erklärt sich natürlich aus heutiger Sicht
ja. sehr Ich finde ja nach wie vor die Touren, die zum Beispiel Olli McFly ja auch macht, wenn er zum Fotokurs, hätte ich fast gesagt, zur Fotosession aufbricht, zu Lost Places, die er wohl sortiert, glaube ich, in einer Liste pflegt. Da bin ich manchmal echt geneigt zu sagen, hey, Olli, wollen wir nicht mal zusammen? Weil ich finde Lost Places total reizvoll. Also das ist so meins. Und es, wie gesagt, ihr seid nochmal erinnert an dieser Stelle an Hinter vergessenen Mauern, Lost Places, den Film, die dritte und letzte Episode.
Die dritte?
Ihr wisst ja Bescheid. Ja, da gibt es ja auch Termine und auf Facebook wird das ja insbesondere gerade sehr aktiv verbreitet. Abschied heißt das dann. Die Lost Place Story aus Leipzig, die Doc-Film-Trilogie. Deswegen kam ich übrigens auf drei. Mhm. Vor einem Jahr haben wir es angekündigt, nun ist es endlich soweit. Der dritte und letzte Film der Lost Place Trilogie über den Leipziger Raum ist fast fertig und steht kurz vor der Veröffentlichung. Premierenwochenende ist im Mai 22. bis 25.05. Natürlich werden wir in diesem Rahmen auch nochmal die ersten beiden Filme der Trilogie zeigen. Zwei dieser Termine sind bereits ausverkauft. Wenn euch das interessiert, einfach mal auf den entsprechenden Seiten gucken. Tickets gibt es auf der Seite von visionbakery.com/ghvm, Geschichten hinter vergessenen Mauern. Vision Bakery sagt euch sicherlich was. Das war nämlich die Crowdfunding-Plattform, auf der dieses Projekt auch gecrowdfundet wurde.
Filztal, Filztal, ole, ole, ole. Filztal, Filztal, ole, ole, ole.
Filztal?
Filztal.
Was ist Filztal?
Na, ein Ort. Also okay. Im weitesten Sinne eine geografische Region.
Ja. Und Filztal. Wo ungefähr zu
verorten? Schwaben, volle Pulle Schwaben.
Schwaben.
Ja, würde ich mal sagen. Es sei denn, die Badener hauen mich jetzt wie böse, weil es noch gerade so Baden ist. Aber nee, ich glaube, es ist schon ziemlich Schwaben. Wenn ich das hier auf der Karte sehe, ist so Geislingen an der Steige in der Nähe und Heidenheim an der Brenz und so die Orte und Göppingen natürlich.
Ach ja,
das dann, uns wohlbekannte Göppingen.
Dann kann ich es eintacken. Göppingen hat ja nämlich eine gute Handballmannschaft.
Richtig, Traktor Göppingen.
Vorwärts Göppingen.
Frisch auf, genau. Glaube ich, heißen sie. Ja, ja und da liest man dann plötzlich bei einer Jubiläumsausgabe auch gleich noch wieder ganz bekannte Namen, nämlich die vier Schwaben. Aber ich fange mal von vorne an. Der Filztal-Stammtisch, ein Treffen von Geocachern, wird 100 alt. Aber nicht Jahre natürlich, sondern wird zum 100. Mal veranstaltet.
Wahnsinn.
Das ist der Hammer, oder? Also gibt auch Wahnsinn. Hier so einen Mini-Abriss, so einen kleinen Rückblick. Es war am 13. Januar 2006. Hekop, aus dem das Paar Haheko wurde und dieses sich später als Alp, Atros und Wuhlmaus duplizierte, hatte die Idee, einen regelmäßigen Stammtisch für Geocacher aus der Umgebung zu veranstalten. Der einstige Owner veranstaltete diesen Stammtisch ohne Unterbrechung 46 Mal an jedem zweiten Freitag des Monats. Ab dem 47. wurde dann die Aufgabe auf mehreren Schultern verteilt. Bis heute wurden die Stammtische von Anouk 2005, Bonnie und Clyde, Border, Danger Freaks, die vier Schwabe, die Schlotzes, Don Web, Esels 2305. Oh, ich glaube, ich muss aufhören, es sind noch viel, viel mehr. Torwin, Tonenby, also ganz viele haben dies bisher. Also keiner dieser Stammtische ist ausgefallen, alle haben stattgefunden. Jeden Monat gab es einen. Und nun kommt der 100. am 5. April 2014 in der Stadtmitte von Wendlingen am Neckar auf dem am Marktplatz. Und da wollen die Filztaler mal so richtig feiern. Entsprechend hat sich übrigens natürlich auch das Organisationsteam benannt, die Filzläuse.
Ah ja.
Muss man mögen. Ja, wir haben dazu eine Mail bekommen von Mario. Der hat zum Beispiel uns erzählt, dass dieses Organisationsteam seit Monaten aufopferungsvoll das Event vorbereitet. 100 Tage vor Beginn des Events wurden von verschiedenen Ownern 100 Dosen mit Beginn am Filzursprung entlang der Filz gelegt. Nun kommt jeden Tag einer dieser Mystery-Dosen heraus, um sich schon vorher auf dieses große Event einzustimmen.
Wahnsinn. Also überhaupt erstmal das einfach so fortzuführen, ne? Also ich meine, mal ein Stammtisch oder so und aber 100, also ich meine.
Und 46 in Folge von einem Team organisiert.
Ja, ja. Wow. Das ist schon. Aber ich glaube, dass es halt auch so eine regionale Nummer ist. Also ich weiß nicht, da kann man mich gern berichtigen, aber ich habe so das Gefühl, dass das, also wir Norddeutschen sind ja eher nicht so gesellig. Ne?
Meinst du, es gibt einfach mehr Zusammenhalt in Schwaben?
Hier gehst du irgendwo in eine Kneipe und du setzt dich nicht an den Tisch, wo schon welche sitzen, sondern suchst den freien Tisch.
Das machst du, glaube ich, in Schwaben auch.
Da bin ich mir halt nicht so sicher. Also für mein Gefühl ist es immer so, also klar, wenn wir irgendwie in Ulm sind oder so, ne? Also wenn ich jetzt mal Ulm als Beispiel nehme, finde ich das immer so, auch wenn man da irgendwo in der Kneipe ist oder so, immer extrem gesellig und die Leute sind einfach offen und das ist einfach, also es ist auch für uns Norddeutsche, glaube ich, dann immer sowas ganz Besonderes, ne? Also das macht ja auch viel für uns immer so von Ulm aus, dass die Leute halt so offen sind, so nett sind, so anders als hier, ne? Hier so, moin.
Ja, aber
moin.
Die Fremden auch? Oder nur die wir kennen?
Das weiß ich halt nicht, aber das meinte ich ja mit, also möglicherweise ist das mein Klischee, was ich auch im Kopf habe, aber
Wir uns auch von niemandem kaputt machen.
Nein, keinesfalls, aber das finde ich auch in Sachsen oder Thüringen, ne? Da ist halt so dieses, wo ich mir so die Erklärung habe, naja, früher, wo es noch nicht Fernseher und sowas gab, ja, da hat man wahrscheinlich gerade dort irgendwie viel, viel öfter zusammengesessen auch, weil, ne, die Siedlungsdichte hat sich halt auf so ein paar Stellen konzentriert. Hier hast du mal da einen Bauernhof gehabt und mal da einen Bauernhof und die Leute sahen sich tatsächlich irgendwie einmal in der Woche beim Milchkannen abliefern vielleicht. Weißt du, also dass es vielleicht daher kommt, dass es einfach so diese dunkle Jahreszeit ist ja im Süden auch etwas länger und das ist ja einfach so. Du hast ja hier sowas wie Schnee oder sowas ja auch gar nicht und dass da auch so viel Zusammenhalt in der Gemeinschaft einfach fast schon genetisch veranlagt ist und dass sich wiederum auch bei solchen Dingen wie solchen Stammtischen einfach dann bemerkbar macht. Und wie gesagt, dass einfach der Zusammenhalt dann ein anderer ist. Das ist so meine Wahrnehmung.
Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass Regionen, in denen die Menschen länger aufeinander angewiesen waren, dass die eher so zu Geselligkeit neigen? Also jetzt sozusagen, es war auch sogar schon wieder, also auch in der DDR hat man ja viel mehr zusammengekluckt. Aber man hat auch ganz viel mehr Leute gebraucht, um seinen Alltag zu meistern. Ne? Also es war immer super, viele Menschen zu kennen, weil man dann auch vieles einfacher geregelt bekam.
Na, wobei, ich glaube, das ist ein Unterschied, ob du das zu deinem persönlichen Vorteil brauchst, im Sinne von, ne, in der DDR, mir fällt schon schwer, dieses Wort auszusprechen, das ist bezeichnend, oder? In der DDR warst du ja viel auf Beziehungen auch angewiesen und hast möglicherweise aus diesem Grund ja auch bist Partnerschaften oder Freundschaften sogar eingegangen, weil du dir davon einen persönlichen Vorteil erhofft hast. Also stelle ich jetzt mal als These einfach in den Raum.
Das ist hart.
Ja, ist es, weiß ich, aber womit ich auch nicht sagen will, dass ich damit recht habe. Aber ich glaube, dass das so dieses Thema Zusammenhalt tatsächlich auch so was ja, also genetisch ist nicht so das richtige Wort, aber dass es so in den Menschen auch drin ist im Süden. Und ich stelle das auch hier häufig fest, es gibt ja auch sogar hier Zugezogene, ja, aus dem Süden Deutschlands, die da irgendwie ganz anders ticken. Also die ecken natürlich überall an, weil sie, weil man das vielleicht als aufdringlich empfindet oder wie auch immer. Aber ich könnte mir vorstellen, im Süden Deutschlands zu wohnen.
Nein. Ja, mach weiter.
Ja, ich
zur Kenntnis.
Passt bloß auf, dass ich wieder mit zurückkomme, wenn wir dann in München sind oder so. Wobei, Bayern ist...
oha. Ulm, Neu-Ulm. Ja. Und schon bist du in einem Dilemma.
Richtig. Also ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich weiß aber auch, dass es für einen Menschen aus dem Süden Deutschlands schwierig ist, hier oben zu Fuß zu fassen.
Ja, das glaube ich gern. Hm? Aber ich glaube, es gibt neben Großregionen, die wir jetzt so betrachten, Schwaben, Bayern, ja. Süddeutschland, gibt es einfach sehr viele kleinere Regionen. Mhm. Und wenn ich mir so manches Tal vorstelle, dort, dann könnte es genauso schwer sein, für einen Norddeutschen dort Fuß zu fassen.
Das, ja, ohne
Frage. Weil die Menschen einfach so in ihrer Welt leben, dass jeder, der fremd ist, erstmal seltsam beäugt wird. Ja. Und ich glaube, es liegt auch in der Natur des Menschen. Man guckt ja erstmal, wer da kommt.
GC4PJ8Y ist der Wegpunkt für den 100. Filztal-Stammtisch, die Jubiläumsausgabe. Ich glaube, wir können einfach mal gratulieren zu diesem Jubiläum. Das ist schon toll.
Ja, wir sind sehr beeindruckt. Und wie gesagt,
für uns Norddeutsche hat es noch eine ganz andere Wertigkeit.
Ja, und jetzt bin ich ja mal gespannt, ob du dir mal vom Herrn Cisek den Link angeguckt hast, der einen herausbringt bei Terminal Cornucopia. Cornucopia.
Ja.
Also ich habe Mühe damit. Also ich kann gerade so die Frage übersetzen. Also können ganz normale Gegenstände, die in Flughäfen verkauft werden, hinter der Security-Barriere genutzt werden, um tödliche Waffen zu bauen?
Ist das ein
Wettbewerb? Diese Frage soll beantwortet werden.
Ja, und dazu gibt es drei Regeln. Nur Materialien, die quasi ins Terminal nach dem Security-Check noch vorhanden sind, dürfen benutzt werden. Geld und ein kleines, reiseerprobtes Multitool dürfen mit ins Terminal genommen werden. Alles andere ist außer Wertung. Aber das meine ich nicht ernst. Die machen hier nicht einen Wettbewerb, was man quasi hinter dem Security-Check zusammenbauen kann, um daraus... Hä? Das ist nicht wahr, oder?
Naja, sie haben ja dann auch gleich, und das ist ja gleich der dritte Programmpunkt auf ihrer Homepage, What if terrorists see this?
Ja.
Gute Frage, sagt er. Aber eine noch bessere Frage ist, was, wenn sie schon das alles schon wissen? Also wir kommen jetzt drauf, weil wir so aus Jux und Dallerei drüber nachdenken, aber die Terroristen haben ja ein Interesse daran, Dinge in die Luft zu jagen und kümmern sich vielleicht schon mal vorher, wie man das am besten anstellen kann. Und
es gibt allen Ernstes hier unten Beispiele. Ich bin ja schockiert. Es gibt hier unten Beispiele in Videos, was man halt aus alltagsüblichen Gegenständen für Dinge bauen kann. Alter Schwede.
Also Sachen gibt's, ne?
Also da baut jemand zum Beispiel aus den Seiten eines Hochglanzmagazins und Zahnseide und hast du nicht gesehen, irgendwie eine Armbrust?
Ein
Föhn. Also so MacGyver, ne?
Ja,
so ein bisschen.
Und ich muss es wieder ausmachen, weil sonst wird unsere Tonspur möglicherweise korrumpiert.
Also so richtig gut ist mir gerade nicht.
Naja, aber also hier steht ja auch, ne, und das wäre dann der Satz, den ich nicht ganz sauber, aber wenn ich es richtig verstehe, dann petzen die auch. Ne? Also all of these findings, also alles, was herausgefunden wurde, ist bereits mitgeteilt worden dem Department of Homeland Security, um ihnen zu helfen, solche Arten von Vorhaben besser aufzudecken.
Okay. Ja, hoffentlich ist das nicht nur eine Absichtserklärung. Ja.
Und wenn du das nächste Mal fliegst, fliegst du als besser informierter Konsumer.
Na dann.
Und Steuerzahler natürlich.
Ja, ja, auf jeden Fall. Naja, so wie der Herr C-Sec schon schreibt, falls jemand noch keine Flugangst hat.
Bitteschön.
Genau.
Boah.
Irgendwann wird es hier Nacktflieger geben, Alter. Also wo du tatsächlich alles vorher abgibst und dann nackig in den Flieger einsteigen musst. Darfst, kannst.
Boah.
Naja.
Apropos einsteigen.
Achso, ich dachte, apropos nackig.
Apropos nackig einsteigen, geht das auch. Apropos einsteigen, habt ihr eigentlich eure Karte für München schon gekauft? Mhm. Also eure Karte fürs Dosenfischer-Konzert in München?
Ach, die spielen in München?
Ja, die Dosenfischer spielen in München.
Na.
Ja, und der Herr Galastil und der Herr Matjes haben es organisiert.
Mhm.
Ja. Und wir sind auch da.
Matjes, hast du gesagt.
Ja, habe ich gesagt, weil Herr Galastil uns ja mitgeteilt hat, dass Matjes nicht richtig ist.
Nein.
Sondern dass Matjes. Der Matjes heißt.
Genau.
Also gibt jedenfalls noch ein paar wenige Restkarten, wie bei dieser Gelegenheit gerne gesagt wird. Und so ihr also an diesem Donnerstag, dem 8. Mai, noch nichts anderes vorhabt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid bei einem kleinen Konzert, bei einem kleinen Clubkonzert in München.
Mhm.
Also für uns ist es so die Generalprobe für Frauenfeld und
wobei Frauenfeld ja nochmal was anderes ist.
Ja, na, ohne Frage, aber ja. So ein bisschen warm spielen, ein bisschen fröhlich sein mit euch hoffentlich und hoffentlich in wirklich in intimer Atmosphäre, also ganz doll beieinander, nicht so wie bei den großen Konzerten. Also solltet ihr darauf Lust haben, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. 12,11 € kostet das ganze Eintritt und über das Listing, das ihr bei uns wiederum im Beitrag verlinkt findet, könnt ihr euch anmelden.
Und es gibt einen neuen Song zu hören, ne?
Ja, es gibt auch, naja, wir haben ihn schon mal in Ulm gespielt.
Ja, aber nicht so.
Aber schön.
Ja.
Also wenn man sich das nochmal anhört, das haben wir damals, das war ganz hübsch.
Das haben wir auch gut gemacht, ja. Also ich meine, auch gut im Vergleich jetzt zu dem, was jetzt draus geworden ist.
Ja, ja.
Das wiederum liegt jetzt auf einer Festplatte vor und wandert die Tage. Also die sogenannte Tripie. Wandert die Tage in ein professionelles Tonstudio.
Mal gucken, was die noch retten können.
Ja, genau. Wo erstmal mit dem Chair-Effekt
alle Gesangslinien gerade gezogen werden.
Nicht nur die, alles gerade gezogen wird.
Theremin und Flöte wüsste ich da noch.
Ja, wobei das Theremin muss man gar nicht. Also wir haben tatsächlich einen Song mit Theremin gespielt. Also ihr werdet euch wundern, so ihr dann Lust habt, dieses kleine Tripie-Stückchen, wenn es dann kurz vor München-Schweiz das Licht der Welt erblickt, beabsichtigt zu kaufen. Ich glaube, das passt zum Anfang des
Satzes. Oh, dann ist es ein Tripie-Release-Konzert in München.
Ja, könnten wir so deklarieren.
Mhm. Haben genau. Wir gleich noch.
Wir machen nur noch Release-Konzerte. Ja. Ja, sehr schön. Genau. The Tripie-Release-Party.
Nein, wir haben, also, wenn wir ehrlich sind, wir läuten das Ende ein. Ne? Ist also, wenn Bands
nee, ein Best aufmachen.
Ja, das haben wir noch nicht. Ne?
Also, genau.
Dann, nein, wir haben tatsächlich zwei Songs genommen, die bisher in völlig anderen Versionen vorliegen und haben sie neu eingespielt. Das hat richtig Spaß gemacht.
Beziehungsweise überhaupt eingespielt? Ja, doch, stimmt, neu eingespielt. Ja, du hast recht.
Und wir haben noch einen Song, der in der Sandmannschen Mottenkiste aus Schmalz- und Marmeladezeiten lag, angefasst. Und da galt ja das Prinzip, so der Sandmann geht mal weg und Abba und Carsten toben sich mal so richtig aus. Und genau so ist der Song auch geworden.
Das musst du jetzt erklären, bitte.
Na, Sandmannsche Songs...
Es klingt nämlich gerade nicht so, als wenn du hinter diesem Song stehst.
Sandmannsche Songs erkennt man durch eine enorme Schlichtheit. Ne? Da sind also drei Akkorde. In der Regel sind das auch Akkorde, die in abgewandelter Form immer wieder auftauchen in allen Liedern. Und dann gibt es eine Strophe und ein Refrain. Und weil ich mal gehört habe, dass man eine Bridge texten soll, texte ich manchmal auch noch eine Bridge dazu. Aber in der Regel ist es Strophe, Refrain und gut. So, manchmal noch nicht mal das. Also das sind Sandmannsche Songs. Das, was Abba und Carsten betreiben, das sind Epen herstellen, also musikalische Epen. Da gibt es ein Vorspiel, ein intensives Vorspiel. Ja. Dann darf der Sänger auch nicht einfach lossingen, sondern muss erstmal so in den Song hineingleiten. Ne, dann muss er sich auch steigern mit der Musik. Das gab es ja früher auch nicht, dass man sich steigert. Da hat man den Song angefangen und aufgehört und ne, so zwischendurch war er halt, wie er war. Jetzt wird sich gesteigert zwischendrin. Mhm. Und wenn dann die Spannung kaum noch auszuhalten ist, dann bricht alles zusammen und eine filigrane Bridge beginnt sich wiederum aufzubauen hin zu einem gigantischen Soundpalast, der dann ein bisschen pfiffig wieder im Song mündet.
Sehr, sehr schön, es passt. Es passt absolut, sehr schön beschrieben, ja. Ja. Aber es war uns ein Vergnügen.
Ja. Ja, so ist das hier im Moment.
Da wir so gerne experimentieren, haben wir an der Stelle tatsächlich wieder mal in die
Entschuldigung,
in die Experimente-Kiste gegriffen und haben wirklich ein, man soll es kaum glauben, und eigentlich auch nicht beabsichtigt, ein Theremin zum Klingen gebracht. Ja,
aber
und,
Theremin gespielt mit dem
das
Laptop.
Das war schon sehr spaßig.
Also Internet fetzt.
Ja, genau. Ja, ja und all das, wie gesagt, ist jetzt aus unserer Sicht fertig. Wobei, fertig sind wir ja nie, aber wir wollten ja auch mal was Erdiges machen. Und ja, wandert jetzt ins Tonstudio, um dann bald auf einem Silberling gebrannt, gepresst zu werden.
So ist es.
Und dann gucken wir einfach mal, nicht? Mhm. Ja, Schweiz naht. Wir steigen jetzt in die Proben ein.
Ja, und ich kann schon mal sagen, bis dahin noch kein Eckzahn. Ich habe beschlossen, das wird jetzt einfach so...
1, 2, 3, 4 Eckzahn.
Das wird jetzt einfach so eine Marke.
Ja.
Weißt du?
Okay.
Der sagt man, das ist der ohne Zahn.
Ja.
Ah, okay.
Ja. So wie Jan Delay, der mit der Zahnlücke ist. Hat er nicht eine Zahnlücke?
Ich
doch, ne?
Weiß ich nicht, ob es jetzt Zahnlücke, ja, aber es gibt bestimmt Sänger mit Zahnlücke.
Na, hier ist es nicht Rihanna, die auch so eine hat hier vorne?
Na, aber es gibt hier diesen Schauspieler mit den schiefen Zähnen.
Ja.
Der sogar aber wirklich toll ist. Dieser wirklich ganz toll.
Jürgen Vogel hat doch...
Ja, Vogel, genau.
Jürgen
genau.
Vogel. Hat er nicht angesägte Eckzähne auch gehabt? Oder war das für eine Tour?
Auf alle Fälle ist das ja auch zu einem Markenzeichen.
Absolut. Also Charakterdarsteller.
Muss man da an Geld spart.
Ja.
Also wenn man schon mal jemand ne, vorne einen Zahn ersetzen wollte beim Zahnarzt, dann weiß, wovon ich rede.
Na, wobei, wenn die angefeilt sind, muss er vielleicht hin und wieder mal zum Nachschleifen.
Kommt drauf an, wozu er sie benutzt.
Na, Reißzähne sind ja die Eckzähne eigentlich.
Ja, aber was reißt er damit? Apropos Reißen.
Den ein oder anderen Spruch.
So, ja. Mhm. Kennst du Roland Hefter?
Noch nicht, aber er
Kumpel liegt... von Claudia Klammer?
er nee, Roland quasi Hefter. Quasi vor mir, ja.
Roland Hefter ist offenbar ein Liedermacher und ist ein maßtrinkender bayerischer Liedermacher. Mhm. Da steht nämlich auch nicht die Zahl 2 auf dem Plattencover, sondern 2.
Genau.
Und Amoy. Mhm. Du bist nur am Amoy auf der Welt.
Jo.
Weil ich nicht morg. Das sind so Songs, die Roland Hefter schreibt.
Nur
Liedl, Geschichten und ein paar Witz ist der Titel seiner CD,
Du kannst das aber schon sehr gut. Also dieses zumindest ablesen. Weil
ich soll bei so einem Shopping-Kanal arbeiten.
Nee, ablesen, als wärest du ein Urbayer.
Ja, was mir überhaupt nichts hilft. Muss ja Schweizerisch lernen.
Na komm, aber vorher musst du ja noch ein bisschen Bayerisch lernen.
Ich erzähle das schnell zu Ende und dann komme ich sozusagen zu dem anderen Gedanken. Ich hoffe jedenfalls.
Ich auch.
Christian hat es nämlich geschrieben und hat als Vorbereitung auf unser Konzert in München uns diese CDs, also 2 haben wir bekommen, für jeden eine, geschenkt.
Oder für 1, 2.
Christian ist der vom, und jetzt machen wir mal hemmungslos Werbung, vom geschenkbox.de. Christian hat jetzt diese wunderbare Fußmatte hier inzwischen in den Küchenstudio gelegt und jetzt noch eine CD nachgelegt. Nicht schlecht, oder? Und dann finden wir natürlich die Anschrift noch ganz hervorragend, die er hier gewählt hat. Dosenfischer GBA, Direktoren Alexander Barlow und Thomas Niedler. Bin ich dahin jetzt hier schon. Ne, und dann, aber steht ja alles im Internet. Geschenkbox.de.
Ja.
Kauft dem Mann den Laden leer. Ich bin gespannt. Roland Hefter.
Ja. Wir werden es mal hören und Christian hat ja auch noch mit reingeschrieben, ihr könnt ja mal üben, damit ihr in München die Leute versteht.
Ich glaube, dass mit Verstehen geht, weil ich nämlich als Kind dieses bayerische Amtsgericht geguckt habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Bayerische Amtsgericht?
Ja, das ist bevor noch Barbara Salesch und die alle... warte doch mal.
Leider geil.
Bevor noch Barbara Salisch auf den Plan trat oder andere Gerichtsheinis, gab es im bayerischen Fernsehen oder beziehungsweise ich glaube, es lief damals sogar im ZDF oder in ARD, gab es dort eine Serie, wo typisch, ich sag mal, bayerische Justizfälle behandelt wurden, auf bayerisch. Im, ich weiß nicht, ob es Amtsgericht hieß, aber es war das königlich bayerische so, und das war so eine, da war es damals nicht Soap hieß, aber im Prinzip so, also es war ein Schauspieler, klar, damals hatte man ja noch keine Nicht-Schauspieler auf dem, aber Schauspieler, die so getan haben, als wenn sie juristische Probleme haben, und da gab es einen Richter, und da habe ich schon, und ich bin ein ganz großer Freund von den Liedern von Hans Söllner.
Ja.
Und Hans Söllner singt und erzählt auch sehr bayerisch. Gibt es eine Platte, da ist irgendwie, glaube ich, 25 Minuten Wort am Stück. Habe ich mir sehr oft angehört, kann ich ein bisschen. Und ich habe jetzt eine Inspiration, und das wollte ich eigentlich erzählen, ich habe jetzt eine Inspiration, wie wir uns dem Schweizerdeutsch nähern.
Ja.
Wir lernen einfach ein paar Emil-Platten auswendig. Es gab in der DDR eine Platte von Emil, Schweizer Komiker. 70er, würde ich sagen, vielleicht okay. 80er.
Sagt mir gar nichts.
Nein, das ist nur der Automat.
Okay.
Ist so ein Satz aus der...
Sagt mir gar nichts.
Also er spielt den Anrufbeantworter nach kurz, weil er nicht ans Telefon gehen will, weil sein Chef dran ist, als Dorfpolizist. Und Emil, fantastisch. Und das habe ich so oft gehört, dass ich das, glaube ich, auch relativ gut imitieren kann.
Okay.
Und dann könnten wir so einen Emil-Sketch aufführen. Nein, das ist nur der Automat.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese beiden Tschechen, wie hießen die?
Spebel und Podovinek,
genau. Okay. Wir haben ja noch vor uns einen nochmal Podcast mit der Schweiz.
Unbedingt. Ne? Es ist nur terminlich. Ich weiß immer nicht, Mittwoch sind wir mittlerweile ja nicht mehr. Ach, schwierig. Wir müssen unbedingt, ganz schnell. Nägel mit Köpfen.
Das sollten wir unbedingt nochmal tun, weil...
Aber da werden wir abgefragt. Das habe ich auch schon gehört.
Da werden wir abgefragt?
Ja, da.
Wie abgefragt?
Na, auf ob unsere Schweizer Kenntnisse.
Ah, also, okay.
Was wir aus dem Buch schon gelernt haben.
Oh, wo ist denn das?
Halt die Klappe. Das hätte jetzt keiner gemerkt. Wo ist denn das?
Na, auf deinem Stapel hier wahrscheinlich.
Der Stapel? In welchem der Kartons?
Verdammt. Hier? Ja, gibt es nicht hier Google Translate oder sowas?
Gibt es nicht auch Google für den Tisch?
Ja.
Zum Suchen? Ja.
Das ist das nächste große Ding.
Ja, das brauchen wir wirklich. Suchmaschine für
Google zu Hause. Search for Home Table.
Oh yeah.
Ja. Na, wenn es Google-Dingens für Shops schon drinne gibt, also hier Street View für Indoor, dann wäre doch auch Google Search für drinne irgendwie eine gute Sache. Ich suche ja ständig meinen Autoschlüssel, wie du bemerkt hast, also auch dafür.
Da wusstest du schon länger von, vermute ich mal, wenn ich dich jetzt mal so schaue. Hast du das gehört hier mit diesem Innenstadt-Einkaufen? Da waren die mit auf der CeBIT. Uni Rostock hat da mitentwickelt
mit und hier doch auch, Innenstadt-Einkaufen?
Na, Das muss irgendwie eine Plattform sein, wo Innenstadtgeschäfte ihre Waren draufpacken können. Du wiederum gehst durch die Innenstadt am Sonntag, wenn alles geschlossen ist, scannst dann irgendwas da am Schaufenster und kannst dann entweder sagen, hier, kaufen, hole ich morgen ab.
Mann,
nein, nicht Mannsi. Kaufen, hole ich morgen ab oder schicken Sie es mir zu.
Okay, nee, ist mir neu.
Ich glaube, ihr habt da mitentwickelt.
Kann ja sein, aber mir ist das Thema neu. Ey, wir sind 50 Leute.
Ja, okay. Auf der CeBIT jedenfalls war. Okay. Also war unter Uni Rostock gelabelt, aber es war ganz klar ein Drittmittelprojekt. Also ein Forschungsprojekt mit irgendwie Firmen noch.
Ja.
Aber fand ich erstmal eine geile Lösung. Ne? Weil du sagst, die Innenstadt stirbt, und das ist doch vielleicht ein Weg dagegen, weil spazieren gehen noch viele in der Innenstadt. Und wenn sie dann die Produkte auch noch zur Verfügung haben.
Ja. Ich überlege gerade, was der Haken an der Sache ist. Dass die Leute noch weniger in der Woche in die Innenstadt gehen, weil Sonntag ist schön leer. Zum Beispiel.
Das wird einen Nachteil geben, aber also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, unkompliziert in Geschäften hier rundherum zu stöbern über den Online-Shop. Also das heißt ja nur, im Prinzip nimmt dieses Projekt ja nur die Hürde zwischen kleinen Einzelhändlern und Shop-Plattformen.
Ja.
Und so werden sie unter etwas vereinigt, unter einem Dach vereinigt, unter dem sie eh vereinigt sind, nämlich geografische Daten. Also wir sind hier, mein Nachbar auch. Ja. Und genauso ist im Internet mein Nachbar in dem gleichen großen Shop-System wie ich. So. Stelle ich mir das mal schön vor. Und für mich als Einkaufenden wiederum bedeutet das eine gewisse Freiheit.
Das ist durchaus etwas, worüber man mal nachdenken könnte.
Aus MV.
Heißt aber irgendwie das blöd. Das Innovationsland.
Ja, ich bin
Mecklenburg. Heißt aber irgendwie blöd. MV tut gut.
Soll ja ganz scheiße sein, ne? MV tut gut.
Ja.
Hast du gehört, was die
diesmal Studenten gesagt ihr da draußen, haben? Ne? Ja, habt ihr da draußen schon mal von dieser Kampagne MV tut gut gehört? Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren.
Sehr gut. Also und, MV tut gut. Sagt euch das was? Ohne zu googeln, bitte. Ohne zu googeln. MV tut gut. Sagt euch das was? Und was sind eure Assoziationen? Wenn ihr MV tut gut hört. Was stellt ihr euch, welche Bilder gehen da in eurem Kopf auf?
Ja.
Habt ihr sofort die Lust, in den Norden zu fahren? Heute Morgen kam ein Tweet rein, dass wir doch echt ein schönes Schloss haben.
Wobei, das Bild fand ich doof.
Ja, aber einer unserer Hörer, wahrscheinlich Hörer, Follower auf alle Fälle bei Twitter, hatte noch nicht bemerkt, dass Schwerin mit einem Schloss gesetzt. Damit haben wir doch, wir werden doch nur dann. Also
es gibt ja irgendwie noch so einen großen Twitter-Kanal, also groß im Sinne von mit ganz vielen Followern und auch mit ganz viel guten, also wirklich richtig guten Content. Die haben immer so Bilder von allen möglichen Sachen auf dieser Welt und da war auch mal das Schweriner Schloss und das war ein richtig geiles Foto. Diesmal war es irgendwie so eine HDR-Aufnahme, die dann fand ich jetzt nicht so berauschend. Aber ja, das Schloss hier ist schon sehr cool. Also ne, kommt nach Schwerin hin. Ich sage es ja immer wieder, es lohnt sich.
Ja,
hier gibt es nicht nur ein schönes Schloss, hier gibt es auch richtig viele und auch gute Caches. Und
wenn man abends noch nichts vorhat, dann unbedingt mal gucken, was im Theater läuft. Wir haben nämlich auch noch ein saugutes Theater.
Ja. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Schwerin. Schwerin.
Ja. Na, du hattest doch aber hier mit Frau M, hattest du doch...
Ja, ja, das hatten wir so gedreht. Ist schon aus jetzt, ne?
Ja, ja.
Gut, dann kann ich es ja sagen. Ja, sie zahlt noch. Gerade ein bisschen klamm die Stadt. So, ich glaube, wir sind soweit auch durch. Als Cliffhanger für hoffentlich schon bald sei erwähnt, dass wir, wie gesagt, das Telefonat mit der Schweiz noch führen müssen werden.
Wollen.
Wenn ihr fragt,
müssen.
Wollen. Nein, müssen im Sinne von wir wollen, dass wir es müssen. Also ja. wir wollen müssen. Deswegen müssen wir. Wenn ihr Fragen habt, die wir in diesem Zusammenhang den Schweizern stellen sollen, weil das ganz wichtige Dinge sind, die ihr noch vorab wissen wollt, gerne per Mail, gerne in die Kommentare. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreicht. Ansonsten bin ich raus und sag tschüss.
Rinjahorn. Tschüss.